Tja, manchmal könnte es so einfach sein, aber gerade bei der Düngung von Aquarien trennt sich so ein wenig die Spreu vom Weizen und gerade was das Thema All-in-One-Lösungen bzw. Universaldünger angeht, gibt es doch eine recht große Diskussion in der Aquaristik. Daher schauen wir uns diese Frage mal in dieser Podcast-Folge etwas genauer an und so ein bisschen angelehnt an dieses Thema gehen wir mal der Frage nach, okay, ist es wirklich sinnvoll, sein Aquarium bzw. die Wasserwerte seines Aquariums so häufig zu messen? Also ich würde sagen, das wird gut. Und let's go!
Herzlich willkommen bei Aquaaffin, der Aquaristik-Podcast für alle begeisterten Aquarianer und Aquascaper mit Timo Schmitz von Aquaristik-Kosmos.
Und damit ganz herzlich willkommen zur 62. Folge des Aquaaffin-Podcasts. Ja, und ich würde sagen, wir starten direkt in das Thema Universaldünger bzw. All-in-One-Lösungen. Ist das gut? Sollte man es auf gar keinen Fall ins Aquarium einbringen und wirklich nutzen? Sollte man lieber auf Einzelkomponenten setzen? Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen näher an. Aber bevor wir da wirklich ganz, ganz tief in das Thema reingehen können, sollten wir uns natürlich erstmal die Frage stellen, okay, was heißt denn überhaupt Universaldünger oder was ist das eigentlich? Was sind solche All-in-One-Lösungen? Und das kann man eigentlich, denke ich mal, ganz einfach von dem Wort schon herleiten, denn das ist mehr oder weniger ein Dünger, der für dein Aquarium alles quasi, was die Düngung, was Nährstoffe angeht, regelt. Das heißt, dieser Dünger bringt alle benötigten Nährstoffe, die deine Pflanzen für ein gutes Pflanzenwachstum brauchen, in dein Aquarium rein. Das heißt, in dem Falle alle beispielsweise Makroelemente, aber auch natürlich alle Mikroelemente, das heißt sowas wie zum Beispiel N, also für Nitrat, Phosphat, Kalium, solche Makroelemente beziehungsweise auf der anderen Seite dann Mikroelemente wie zum Beispiel Eisen, Magnesium oder andere Mikroelemente. Und das kommt dann alles mehr oder weniger in einer einzigen Flasche daher. Das heißt, du brauchst in dem Falle dann auch nur natürlich eine Flasche an deinem Aquarium zu nutzen, kannst dann da schön ein bisschen deine Sachen dosieren und hast dann da halt mehr oder weniger eine Lösung, die dein komplettes Aquarium, deine komplette Pflanzenpalette mit abdeckt und hast nicht so ein großes Arsenal an verschiedenen Flaschen, die da rumstehen. Das ist so mehr oder weniger, was so eine All-in-One-Lösung ausmacht. Da gibt es jetzt diverse Hersteller, ja. Da gibt es zum Beispiel von Denali das Plant-Elixier, was ich zum Beispiel jetzt auch mal hier getestet habe bei einem Sponsoring, was mit Denali hier für das 20-Liter-Cube gemacht hat. Auf der anderen Seite gibt es zum Beispiel auch noch von JBL das Ferropol. Es gibt von Easy Life das Profito oder zum Beispiel auch dann von Masterline. Die haben auch so eine All-in-One-Lösung. Da heißt es, glaube ich, sogar All-in-One. Und dementsprechend gibt es das von sehr, sehr vielen verschiedenen Herstellern. Das heißt, je nachdem, wenn du zum Beispiel einen Favorithersteller hast, von dem du immer deinen Dünger beziehst, kann man da zum Beispiel auch mal gucken, ob die so einen Dünger dann auch im Angebot haben. Im Grunde genommen kann ich jetzt erstmal so aus meiner Sicht so ein bisschen was dazu erzählen. Ich habe jetzt eigentlich in den vergangenen Jahren oder seitdem ich in der Aquaristik bin, ich habe, glaube ich, ganz am Anfang mal, als ich angefangen habe, wenn man so das erste Mal in so einem Zooladen drin steht, dann bekommt man ja meistens Empfehlungen und da kriegst du meistens halt so eine All-in-One oder so eine Universaldüngerlösung, meistens so irgendwie so ein Eisenvolldünger oder noch vielleicht sogar noch mit Makroelementen noch dabei dann an die Hand. Aber wenn man sich ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt, und das habe ich auch in den letzten Jahren gemacht, habe ich dann natürlich vermehrt halt auf mehrere Komponenten gesetzt. Das heißt, am Anfang vielleicht so eine ganz klassische Makro-Mikro-Komponente, beziehungsweise in dem Falle NPK und Eisen. Oder dann halt auch zum Beispiel jetzt in dem Alpen 60P dann halt auch eine Einzelkomponenten, die dann halt wirklich jede Komponente einzeln ins Aquarium reinbringt. Das heißt, ich habe, glaube ich, denke ich mal aus meiner Sicht zumindest schon mal so jeden Dünger, jedes Düngekonzept so ein bisschen ausprobiert, was so die Großen angeht und denke ich, kann da so zumindest mal den ein oder anderen Gedanken vielleicht an der Stelle auch mit reinbringen. Von daher lasst uns eigentlich mal mit dem Gedanken starten, okay, was könnte denn der Vorteil sein, warum auch solche All-in-One- oder Universal-Lösungen halt so beliebt sind. Und da kommt man natürlich zu dem großen Vorteil, dass es natürlich sehr, sehr easy und bequem ist. Ne? Ich habe das halt auch schon beispielsweise jetzt hier im 20-Liter-Cube bei mir getestet und ich muss halt sagen, es ist natürlich sehr bequem, wenn man einmal in der Woche vielleicht eine kleine Spritze aufzieht, das damit reinpackt, hat nicht noch groß irgendwelche anderen Flaschen, sondern hat nur einen einzigen Dünger für das Aquarium, muss ich da auch keine weiteren Gedanken dann machen. Also das ist halt schon, muss ich auch aus meiner persönlichen Sicht sagen, natürlich sehr, sehr einfach und easy. Jetzt ist natürlich das Problem, dass es auf der einen Seite dann vielleicht einen Vorteil hat, aber auf der anderen Seite natürlich, wie jeder Vorteil, dann auch wahrscheinlich auch ein Pendant, nämlich einen Nachteil, beziehungsweise mehrere Nachteile aus meiner Sicht dann hat. Und hier ist es so, dass wir gerade, wenn wir zum Beispiel jetzt auf solche Universaldünger gucken, dass wir natürlich da auch so ein bisschen auf die Nährstoffkonzentrationen bzw. auf die Nährstoffe, die in diesem Dünger dann enthalten sind, gucken sollten. Und ich habe es ja gerade schon angesprochen, Makro- und Mikronährstoffe. Makronährstoffe sind eigentlich Nährstoffe, die deine Pflanze, ich sage jetzt mal in rauen Mengen, ne, in Anführungszeichen immer gesehen, dann braucht. Wohingegen die Mikronährstoffe natürlich auch sehr wichtig sind, aber halt eher in kleineren Mengen dann auch benötigt werden. Und ein klassischer oder klassische Vertreter dieser beiden Gruppen ist zum Beispiel Phosphat bzw. Eisen. Und jeder, der schon mal so ein bisschen aufgepasst hat, wenn man sich so mehr mit Düngung zum Beispiel auch beschäftigt, dann kommt es ja häufig zu diesem Punkt, dass man sagt, okay, bitte mache nicht ein Phosphat, eine Phosphatdüngung mit einer Eisendüngung zusammen, weil dann das Problem manchmal besteht, dass es eine Eisenphosphatausfällung gibt. Und dann würden halt beide Stoffe, die halt im Wasser gelöst sind, sich gegenseitig ausfällen und dementsprechend wäre dann halt quasi nichts mehr im Wasser nachweisbar. Das heißt, für deine Pflanzen dann auch mehr oder weniger verloren. Deswegen gehen einige Hersteller den Weg, dass sie gerade bei Eisendüngern sieht man das dann halt auch, dass sie den Weg der Chelatierung nehmen. Das heißt, Chelat kann man sich eigentlich so ein bisschen vorstellen wie eine Art Schutzfilm, könnte ich schon fast sagen. Also es ist jetzt, jeder, der sich weiteren eingelesen hat, wird jetzt sicherlich sagen, ah, das ist ja nicht ganz so richtig. Aber ich denke mal, für die Leute, die das noch nicht kennen, kann man sich das eigentlich so bildhaft vorstellen wie eine Art Schutzschicht, um beispielsweise die bestimmten Eisenpartikel oder Eisenmoleküle, die halt da drin sind, die halt einfach bewirkt, dass das Ganze nicht ganz so reaktiv ist. Weil das Problem ist natürlich, wenn wir diesen Stoff in einer bestimmten Form in unser Aquarium einbringen, dann ist das natürlich so, dass dieser halt mit anderen Stoffen reagieren kann. Und wenn er reagiert, ist es halt vielleicht für die Pflanze nicht mehr nutzbar, weil es halt zu einem Stoff reagiert, den die Pflanze halt so nicht mehr nutzen kann. Und dem möchte man natürlich entgegengehen und nutzt dann halt diese Chelatierung. Und hier ist es jetzt immer so dieses Problem, wo ich mir dann so die Frage stelle, okay, wenn man mir schon sagt, hey, pass mal auf, wenn du jetzt zum Beispiel eine NPK- und Eisendüngung machst, dass du es vielleicht nicht gleichzeitig machst oder sowas, ist natürlich die Frage, ja, warum packt man es denn in eine Flasche rein? Ne? Das heißt, da müssen ja schon Mittel dann vorhanden sein, die dann eine noch stärkere Chelatierung mehr oder weniger hervorrufen, dass halt trotz, dass halt beispielsweise vielleicht Eisen und Phosphat, je nachdem halt mit drin ist, und da werden wir nämlich gleich auch noch zukommen, dass man das vielleicht nicht ganz so eins zu eins übertragen kann, aber für den ersten Gedankenschritt ist es vielleicht ganz sinnvoll, dass man da halt natürlich von ausgehen muss, dass die Chelatierung noch viel stärker ist. Was dementsprechend aber auch dazu führt, dass das Eisen nicht in der Form sofort verfügbar ist für deine Pflanzen. Das heißt, dass es erst mit der Zeit mehr oder weniger dann verfügbar wird für deine Pflanzen. So, und hier kommen wir jetzt zu einem Problem, was ich gerade schon so ein bisschen angesprochen habe. Das ist nämlich die Zusammensetzung der Dünger. Denn der Hersteller schaut sich natürlich an, okay, in welchen Konzentrationen bzw. in welchen Verhältnissen gebe ich denn zum Beispiel bestimmte Nährstoffe in diesen Dünger mit rein. Das heißt, der Hersteller hat natürlich schon so eine grobe Vorstellung, okay, wie könnte das Aquarium aussehen? Wie viel Nährstoffverbrauch könnte denn in so einem Aquarium vorhanden sein? Welche Nährstoffe werden denn von den bestimmten Pflanzen, die in diesem fiktiven Aquarium drin sind, dann halt auch wirklich gebraucht? Und hier kommen wir nämlich zu dem Punkt, dass das Ganze natürlich ein Schema F ist. Das heißt, der Hersteller hat sich überlegt, okay, wie viele Nährstoffe oder in welchen Verhältnissen sollten denn die Nährstoffe in diesem Dünger drin sein? Und dann sieht man nämlich, wenn man sich die bestimmten Dünger, also diese Universallösungen mal anguckt, kann das nämlich auch sehr, sehr unterschiedlich sein, in welchen Konzentrationen bestimmte Nährstoffe zur Verfügung stehen oder halt auch eben nicht zur Verfügung stehen. Das heißt zum Beispiel, dass man feststellen kann, dass der Masterline-Dünger beispielsweise doch sehr eisenhaltig ist, wohingegen zum Beispiel eher der dieser Easy Life Profito-Dünger halt eher weniger eisenlastig ist. Und somit stellt sich natürlich dann immer die Frage, okay, passt denn jetzt dieser spezifische Dünger auf die bestimmten Eigenschaften oder auf die bestimmten Aspekte, die ich in meinem Aquarium vorherrschend habe? Das heißt, es kann eine Lösung sein, muss es aber nicht. So natürlich wie bei jedem anderen Düngekonzept auch. Nur, dass ihr halt hier den Nachteil habt, dass ihr wirklich an diesem Verhältnis nicht mehr wirklich viel rütteln könnt. Ihr könnt natürlich dann noch bestimmte Dünger daneben stellen und sagen, hey, zum Beispiel mir ist jetzt hier zu wenig Kalium oder zu wenig Eisen drin oder was auch immer und nutze dann nochmal einen zusätzlichen Dünger dafür. Dann geht aber auch so ein bisschen diese Überlegung, okay, ich habe einen Universaldünger natürlich verloren. Dann kann ich vielleicht auch direkt auf eine NPK und Eisen Möglichkeit zum Beispiel zurückgreifen. Also das ist halt zum Beispiel so eine Möglichkeit, um dann nochmal vielleicht etwas mehr herauszuholen, aber das geht halt nach Schema F. Das heißt, man sollte sich natürlich bewusst sein, dass das nicht in jedem Becken genau so die Nährstoffe sind, die dann auch dein Becken wirklich benötigt. Jetzt ist natürlich so die Frage, okay, was habe ich denn damit für Erfahrungen gemacht? Was zeichnet mich denn jetzt hier aus, dass ich überhaupt in dieser Podcast-Folge darüber sprechen kann? Und ich kann euch sagen, ich habe jetzt auch schon für mein 20-Liter-Cube das ausprobiert. Ich habe das 20-Liter-Cube-Aquarium natürlich von Dennerle damals gesponsert bekommen. Das möchte ich hier an der Stelle jetzt erwähnen. Das ist jetzt nichts, was Dennerle mir irgendwie aufgetragen hat, darüber zu sprechen. Ich habe einfach gedacht, es ist eigentlich mal ganz interessant, in dieser Podcast-Folge darüber zu sprechen. Denn bei diesem Paket war auch ein Dennerle Plant Elixier dabei. Das heißt, der All-in-One-Dünger beispielsweise oder ein All-in-One-Dünger der Firma Dennerle in dem Falle. Und den habe ich dann in dem 20-Liter-Cube getestet, beziehungsweise habe natürlich auch noch meine ganz klassische NPK und Eisen Düngermethode oder meine Dünger, die ich dann hatte. In dem Falle, glaube ich, war es von Greenscaping der Dünger. In dem Falle, jetzt bin ich auf Masterline im Moment umgestiegen für das große Alpen 60P. Aber da habe ich das natürlich dann auch ausprobiert. Und ich muss sagen, wichtig im Vorfeld, vielleicht das sollten wir nicht vergessen, ist, dass das natürlich jetzt hier kein wissenschaftlicher Bericht ist. Das heißt, in dem Falle, ich habe das jetzt nicht mit irgendeiner wissenschaftlichen Methode untermauert. Das ist mein ganz subjektive Meinung an der Stelle, es macht keinen Unterschied. Also zumindest in meinem Aquarium, was ich dann einmal mit so einer All-in-One-Lösung betrieben habe, aber dann halt auch mal nach ein paar Wochen ausprobiert habe, wie es sich verhält mit einer ganz klassischen Düngemethode beispielsweise, da habe ich jetzt keinen großen Unterschied feststellen können. Und da kommen wir nämlich jetzt zu dem Punkt, wo ich sage, ja, All-in-One-Lösungen oder Universaldünger können funktionieren, wenn die entsprechenden Bedingungen bei dir im Aquarium so ein bisschen gegeben sind. Und da sehe ich halt vor allem, dass du ein ganz klassisches Aquarium in dem Falle hast, dass du vielleicht ein paar Pflanzen hast, du hast eine okaye oder schwache Beleuchtung vielleicht über deinem Aquarium und du hast vielleicht auch keine CO2-Anlage. Ich denke, dann sind das wirklich, ist eine Düngung, wo man sagt, okay, das kann man schon machen. Im Grunde genommen könnte man auch überlegen, ob man überhaupt düngen muss, aber wenn man sich überlegt, okay, ich würde düngen, dann könnte man mit so einer Düngemethode da schon ganz gut fahren. Auf der anderen Seite finde ich aber persönlich, kann man dann sagen, gerade wenn du zum Beispiel jetzt ein Aquarium hast, was vielleicht dann doch etwas bepflanzter ist oder vielleicht auch eher in die Aquascaping-Richtung tendiert, dass du halt sagst, okay, du gehst vielleicht hin und sagst, ich habe bestimmte Pflanzen, die bestimmte Ansprüche stellen an meine Umgebung, sehr viel Licht, habe vielleicht sogar noch eine CO2-Versorgung in meinem Aquarium, dann sind das für mich zumindest Indikatoren, wo ich sage, okay, hier brauche ich eine etwas ausgewogenere Düngung. Das heißt, hier muss ich selber so ein bisschen mal rumexperimentieren, okay, braucht mein Aquarium vielleicht etwas mehr Eisen oder braucht es vielleicht doch etwas mehr der Makronährstoffe? Und das kann man halt mit einer klassischen NPK und Eisen Düngung, also zwei Komponenten Dünger, eigentlich schon ganz gut machen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn du halt ein ganz klassisches Aquarium hast, was jetzt nicht sonderlich hohe Ansprüche hat, ist so eine All-in-One-Lösung aus meiner Sicht auch eine gute Alternative. Es ist eine Alternative von vielen. Da musst du dann an der Stelle als Aquarianer so ein bisschen hin und sagen, okay, möchte ich vielleicht eher in die Richtung gehen oder möchte ich in die Richtung gehen? Ich denke mal, mit dieser Ausführung kannst du vielleicht so ein bisschen mehr einschätzen, in welche Richtung es bei dir gehen kann. Und dann soll es das auch zumindest zu diesem Thema gewesen sein. Und damit möchte ich dann überleiten zum nächsten Thema beziehungsweise zu den kleinen Update-Runden, die ich natürlich immer so ein bisschen zwischenschiebe. Und da sprechen wir natürlich wieder über meine App AquaHelper. Und der ein oder andere hat unter der letzten Podcast-Folge kommentiert, hey, ja, wo finde ich denn diese App und wie heißt die denn? Und ich habe es jetzt zwar eigentlich schon in jeder Podcast-Folge so ein bisschen mit eingebaut, aber einfach nochmal, damit es jeder weiß, in dem Falle meine App AquaHelper, also so ist der Name, Aqua wie das Aquarium und Helper wie der Helfer auf Englisch zusammengeschrieben, findest du in jedem Android-App-Store, das heißt im Google oder was heißt in jedem Android-App-Store, eigentlich im Google Play Store, ja, was für Android-Geräte dann verfügbar ist. Das heißt, das gibt es aktuell noch nicht für iOS. Das ist ganz wichtig. Ja, das soll kommen, aber das gibt es aktuell noch nicht. Und ja, du kannst natürlich da gerne mal, wenn du ein Android-Gerät hast, gerne mal in deinem Play Store auf die Suche gehen. Da wirst du das dann auf jeden Fall finden. Und damit, dass es jetzt auch jeder runterladen kann, ist es mehr oder weniger quasi live. Das heißt, wir sind aus dem Beta-Stadium raus. Und ja, jeder kann jetzt diese App auf sein Handy herunterladen. Das heißt aber natürlich nicht, nur weil wir jetzt live sind, dass es da halt keine Entwicklung mehr geben wird, sondern diese App ist mehr oder weniger gedacht, wirklich als konsequente Weiterentwicklung. Das heißt, es geht natürlich, trotz dass wir jetzt halt live gegangen sind mit dieser App, zumindest für Android schon mal, geht es ja trotzdem weiter. Das heißt, ich bin immer wieder dran, noch weitere Features, noch neue Funktionen quasi in diese App mit einzubauen, da das Ganze jetzt erstmal so eine Art Minimalgerüst darstellt. Also das heißt, wirklich nur die Funktionen, die wirklich minimal notwendig sind, und immer hin und wieder gibt es dann mal eine neue Funktion, wie beispielsweise jetzt in der neuesten Version zum Beispiel auch ein Lichtrechner mit drin ist, bei dem du dann zum Beispiel angeben kannst, hey, ich habe mein Aquarium mit der Größe X, zum Beispiel zu 100 Liter, und ich habe eine Beleuchtung zum Beispiel von 7000 Lumen. Wie viel Lumen pro Liter habe ich denn und wo ist das vielleicht im Ranking? Ist das eine starke Beleuchtung, ist das eine schwache Beleuchtung oder eine mittlere Beleuchtung und was kann ich da vielleicht für Pflanzen mit pflegen? Na, das heißt, da gibt es dann halt auch wirklich immer wieder Weiterentwicklungen, und da könnt ihr euch, denke ich mal, auch freuen, dass in der Zukunft wirklich coole Features noch mit dazukommen werden, gerade wenn wir dann auch so ein bisschen in meine Masterarbeit reingucken, wo dann noch das ein oder andere KI-Feature so ein bisschen rauspurzeln wird, dann denke ich mal, wird es auf jeden Fall eine coole Sache, und ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr ein Android-Gerät habt, schon mal in den Play Store reingehen und euch die App herunterladen und auch immer mal wieder reingucken und Updates machen, denn natürlich immer, wenn es halt neue Updates gibt, gibt es auch neue Funktionen oder dann halt auch natürlich Fehler, die gefixt werden. Das heißt, da profitiert ihr natürlich immer davon, wenn ihr eure App natürlich immer auf der aktuellsten Version haltet. Und als weitere Funktion wird es möglich sein, dass du zum Beispiel deine Technik für das Aquarium speichern kannst und damit, wenn man dann schon einmal diese Technik, diese Informationen hat, natürlich dann auch weitere Features darauf aufbauen, dann entstehen, wie zum Beispiel, dass man halt kleine Analysen fahren kann, hey, zum Beispiel du hast eine gute Beleuchtung und zum Beispiel Soil und noch irgendwie eine gute Düngung im Aquarium, ja, warum hast du denn zum Beispiel noch keine CO2-Anlage, gerade bei den Pflanzen, die du pflegst zum Beispiel, würde das noch einen Vorteil bringen, also all solche Infos kann man ja dann sammeln und dann halt auch bewerten. Das heißt, da purzeln auf jeden Fall, denke ich, wirklich noch coole Features an der Stelle raus. Jetzt muss ich aber leider so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn das Ganze ist natürlich unglaublich zeitintensiv, beziehungsweise natürlich auch, gerade wenn wir dann in die weitere Entwicklung reingucken, gerade wenn es zum Beispiel dann um solche Analysen auch mit KI zum Beispiel geht, beziehungsweise auch jetzt schon zum Beispiel, so ein bisschen kostenintensiv. Denn das Ganze wird natürlich dann auch zum Beispiel von verschiedenen Services erst möglich gemacht, zum Beispiel die Online-Synchronisation, die halt zum Beispiel jetzt im AquaHelper mit drin ist, dass ihr halt einen Online-Account, einen AquaHelper-Account anlegen könnt. Das kostet natürlich Geld, ne? Das heißt, dafür muss ich Datenbanken bereitstellen, beziehungsweise Serverkapazitäten bereitstellen, wo ihr dann zum Beispiel Bilder drauf speichern könnt. Und deswegen habe ich mich da entschieden, dass es dann in der Zukunft, also ich denke mal in den nächsten Wochen, eine Basisversion gibt. Das heißt, diese Basisversion hat dann die Features, die wir jetzt schon kennen aus der App, mit drin. Das heißt, alle Basisfunktionalitäten, die so eine App haben sollte aus meiner Sicht. Und auf der anderen Seite wird es dann eine Premium-Version für einen, ich würde mal sagen, kleinen monatlichen Beitrag geben, sodass du halt dann da auch wirklich alle Funktionen nutzen kannst und halt auch unlimitiert nutzen kannst. Denn zum Beispiel, wenn man sich so anguckt, zum Beispiel die Sprachmodelle, zum Beispiel sowas wie ChatGPT, ist es natürlich so, dass die, wenn man das zum Beispiel einbaut in seine App und dann noch natürlich verfeinert, kostet das natürlich Geld. Das wird zum Beispiel abgerechnet in Wörtern, die du anfragst. Und da ist es natürlich dann auch nur fair auf der anderen Seite natürlich für mich, dass ich jetzt nicht auf den Kosten sitzen bleibe, weil das können, je nachdem, wie viele von euch dann wirklich diese App auch regelmäßig nutzen, dann schon recht teuer werden. Deswegen ist es an der Stelle natürlich dann so, dass ich halt da eine Premium-Version an den Mann bringen oder an die Frau bringen möchte. Und dementsprechend ist es aber natürlich auch so, gerade wenn es dann natürlich um Geld geht, dass ich auch versuche, diese ganze App so ein bisschen größer noch aufzuziehen, dass es halt ein ganzes Ökosystem wird. Das heißt, dass man dann nach und nach immer mehr Funktionen mit reinbringt und quasi zu einem täglichen Begleiter für jeden Aquarianer und jede Aquarianerin so machen kann. Und dementsprechend ist es natürlich auch so, dass da eine ganze Menge Zeit bei drauf gehen kann. Und da ist es halt auch dann dementsprechend so, nutze relativ viel dementsprechend. Ne? Na egal. Jedenfalls ist es dann so, dass ich natürlich auch versuchen möchte, dadurch ein wenig quasi meiner Zeit in Geld mehr oder weniger umzuwandeln. Das heißt, dass ich dann halt auch sagen kann, hey, vielleicht bei meinem Hauptjob ist es dann so, dass man vielleicht da auch so ein bisschen reduzieren kann und sich vielleicht auch auf der anderen Seite ein bisschen mehr dann wiederum auf den Aquahelper konzentrieren kann, um da wirklich coole Funktionen für euch dann auch entwickeln zu können. Und damit kommen wir dann auch zum zweiten Thema, was sich so ein bisschen in das erste Thema, beziehungsweise jetzt auch, wenn ich so darüber nachdenke, in den Aquahelper, also in die App so ein bisschen mit einfügt, nämlich der Frage, ist das Messen des Wassers, also der Wasserwerte, für jeden Aquarianer eigentlich Pflicht? Und da muss ich so ein bisschen überlegen und stelle fest, ich habe schon mal den Spruch gehört, wer viel misst, misst Mist. Also das heißt, dass man, wenn man gerade viel, sehr viel Wasserwerte misst, auch mal ganz schnell nicht so gute Sachen misst. Das heißt, dass man misst, misst. Es ist ein bisschen schwierig, glaube ich, das auf der Tonspur rüberzubringen, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden an der Stelle. Naja, jedenfalls habe ich mir natürlich die Frage gestellt, okay, kann ich mit diesem Statement so ein bisschen d'accord gehen oder ist es so, dass ich sage, nee, dem würde ich komplett widersprechen. Und da habe ich dann für mich entschlossen, okay, auf der einen Seite kann ich diesem Statement so zustimmen, dass man sagt, okay, wenn man zu viel misst, ist es vielleicht auch manchmal so ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite denke ich aber, gerade wenn man bestimmte Aspekte in seinem Aquarium betrachten möchte, ist es eigentlich unerlässlich, seine Wasserwerte zu kennen und auch regelmäßig zu kontrollieren. Und hier ist es jetzt so, dass ich dann sage, okay, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel ein ganz normales Aquarium haben, wo es keine Probleme drin gibt, wo die Fische, die oder die Bewohner, ist ja egal, ob das jetzt Fische, Garnelen oder Schnecken sind, erstmal keine Anzeichen machen, dass es ihnen schlecht geht, dass sie zum Beispiel an der Wasseroberfläche japsen oder dass es halt zum Beispiel eine Algenplage in dem Aquarium gibt. All das sind ja Indikatoren, dass irgendwas mit dem Aquarium nicht stimmt. Wenn sowas nicht vorliegt, dann würde ich sagen, okay, dann ist es jetzt nicht so schlimm, wenn ihr jetzt auch mal vielleicht eine Woche nicht eure Wasserwerte messt. Das heißt, in dem Falle zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache alle 2 Wochen meinen Wasserwechsel, denke ich mal, ist es auch vollkommen okay, wenn man halt mal vielleicht sagt, okay, man macht einfach mal seinen Wasserwechsel und misst dann halt nicht das Wasser nochmal durch, beziehungsweise sagt vielleicht so, ich messe vielleicht einmal im Monat meine Wasserwerte. Auf der anderen Seite finde ich aber dann auch das schwierig sozusagen, weil es natürlich auch hin und wieder ein Problem ist, wenn du zum Beispiel schon die Symptome erkennst, zum Beispiel an deinen Tieren oder zum Beispiel an deinen Pflanzen oder an den Algen, die vielleicht dann in deinem Aquarium sind, ist es ja in der Regel schon zu spät. Und da haben wir so diesen Spagat, den wir treffen müssen, zwischen ich messe zu viel und mache mir diesen Aufwand, dass ich die ganze Zeit mein Aquarienwasser messe und habe davon eigentlich nicht viel mehr Mehrwert. Auf der anderen Seite aber natürlich die Frage, okay, ja, wenn ich jetzt gar nicht messe, hat das ja auch manchmal negative Auswirkungen. Und dementsprechend würde ich das halt immer so einschränken, dass ich sage, okay, wenn ein Aquarium eigentlich ganz gut dasteht, ist es halt nicht zwingend, wirklich immer oft zu messen. Das mache ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, ich habe das früher als Anfänger gerade häufiger auch gemacht, weil man da vielleicht auch so ein bisschen unsicher ist. Und da würde ich dann auch jedem raten, wer sich unsicher fühlt mit seinen Wasserwerten, lieber einmal mehr messen als einmal zu wenig. Gerade wenn man zum Beispiel in die Aquaristik frisch gestartet ist oder wenn man sagt, ich habe zum Beispiel jetzt mein Aquarium gerade frisch aufgesetzt, dann ist es natürlich so, dass ja eine häufigere Messung vielleicht ganz gut ist. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, okay, hey, ich habe jetzt ein konkretes Problem, ich habe ein Algenproblem in meinem Aquarium, meine Fische verhalten sich nicht so, wie ich das jetzt zum Beispiel gewöhnt bin, dann kann man das natürlich durchaus machen. Und da würde ich euch dann zum Beispiel auch empfehlen, ich habe ja eigentlich immer gesagt, ich nutze zum Beispiel auch Teststreifen, die nutze ich heute noch. Also wenn ich nur mal schnell nachmessen möchte, okay, wie ist zum Beispiel jetzt meine Gesamthärte so ganz grob über den Daumen gepeilt oder wie ist zum Beispiel mein pH-Wert, dann kann ich das natürlich dadurch machen. Auf der anderen Seite würde ich aber natürlich immer empfehlen, gerade wenn es halt etwas genauer sein soll, nehmt zum Beispiel Tröpfchentests oder nehmt euch zum Beispiel auch dann zum Beispiel Testgeräte, zum Beispiel für den pH-Wert, den man ja auch häufiger dann mal kontrolliert, gibt es ja ganz gute Testgeräte, die man dann halt nutzen kann, um halt wirklich dann relativ schnell auch eine ja zuverlässige Aussage zu bekommen, wie sich zum Beispiel der pH-Wert entwickelt. Weil das kann ja zum Beispiel auch der Fall sein, dass du zum Beispiel dann halt je nachdem, wenn du zum Beispiel eine sehr geringe Carbonathärte hast, und man sich den Zusammenhang zum Beispiel zwischen dem pH-Wert, der Carbonathärte und deinem CO2-Wert anschaut, dass man dann zum Beispiel unter anderem vielleicht auch mal einen pH-Sturz dann im Aquarium haben kann. Das kann natürlich sehr schnell gehen, das heißt, da bringt es dir dann auch nichts, wenn du irgendwas merkst, so schnell noch zu messen, weil das dann extrem schnell geht, aber dass man zum Beispiel dann für die Zukunft weiß, okay, da ist sowas passiert oder ich habe zum Beispiel eine sehr geringe Carbonathärte und kann darauf dann halt auch reagieren und dementsprechend die entsprechenden Maßnahmen durchführen. Aber es ist natürlich auch mal ganz interessant, zum Beispiel wie jetzt bei mir, ich habe jetzt zum Beispiel sehr, sehr viele Sairio-Mini-Landschaftssteine drin in meinem Aquarium und da weiß ich natürlich im Vorfeld schon, okay, die werden das Wasser extrem aufhärten. Und da heißt es natürlich, okay, jetzt muss ich erstmal feststellen, wie hoch ist denn jetzt meine Gesamthärte und wie hoch ist denn jetzt meine Carbonathärte im Aquarium? Und da ist es natürlich unerlässlich, halt auch hin und wieder mal sein Aquarium zu messen, um zum Beispiel festzustellen, wie viel gibt denn jetzt wirklich dieser Stein an Kalk, also an Gesamthärte oder an Härte, ans Wasser ab und härtet somit das Wasser auf, sodass ich halt auch dagegen steuern kann. Das heißt an der Stelle aus meiner Sicht, man sollte es nicht übertreiben, sondern ein gesundes Mittelmaß finden. Das heißt, dass du auch wirklich sagen kannst, hey, wenn es jetzt in meinem Aquarium gut läuft, meine Pflanzen stehen super da, meine Fische machen einen gesunden Eindruck, dann brauchst du halt nicht da wirklich jetzt mit dem Messstäbchen die ganze Zeit zu stehen und jeden Tag dein Wasser zu messen. Dann reicht es halt einfach aus, wenn man, ja, keine Ahnung, vielleicht alle 2 Wochen oder in einem bestimmten Rhythmus, den du dann für dich natürlich finden musst, dein Aquarium testet, aber dann auch vielleicht halt nicht so regelmäßig oder so häufig, sagen wir es mal besser, so regelmäßig schon, aber nicht so häufig. Wenn du aber jetzt ein Problem hast, was dann speziell auch auf bestimmte Wasserwerte vielleicht zurückzuführen ist oder scheinbar zurückzuführen ist, macht es an der Stelle natürlich Sinn, dann auch häufiger sein Wasser zu testen und dementsprechend auch vielleicht so ein bisschen gegensteuern zu können. Gut, dementsprechend denke ich, sollte das jetzt von dieser Podcast-Folge alles gewesen sein. Ich danke dir fürs Zuhören. Lass gerne bei Spotify oder bei Apple Podcast noch eine Bewertung da. Würde ich mich sehr freuen. Und wir hören uns im nächsten Podcast, in der nächsten Podcast-Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.